Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es ist immer schwer, während eines Grand Slams einen Zeitpunkt zu finden, der perfekt zur Aufnahme ist, weil einfach nicht nur täglich was passiert, sondern eigentlich rund um die Uhr etwas passiert. Wir nehmen jetzt auf, ja, nach den Achtelfinals, also es sind in beiden Einzelwettbewerben noch jeweils 8 Spielerinnen und Spieler vertreten. Und da haben wir uns gedacht, gut, das ist dann vielleicht so ein richtiger Zeitpunkt, um nicht unbedingt nach vorne zu schauen in dieser Folge, denn wenn ihr das hören würdet, dann wäre ja wahrscheinlich schon wieder alles passiert, mit dem wir uns beschäftigen würden, sondern wir wollen eigentlich eher so ein bisschen zurückblicken auf die erste Woche, so ein bisschen, ja, auch schon Resümee ziehen mit vielleicht Geschichten, die uns aufgefallen und erwähnenswert sind. Und ja, das machen wir natürlich zu zweit. Mit dabei ist auch ein Tobi, der genauso viele Augenringe hat wie ich. Hallo Tobi.
Hi Daniel, hallo zusammen.
Ja Tobi, und wir haben in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr viel Tennis gesehen, sind immer sehr, sehr früh aufgestanden. Und fangen wir vielleicht an mit einer Geschichte, die ja für mich eigentlich bisher die tragischste gewesen ist. Nämlich, ich weiß noch, wir saßen an dem Morgen schon zusammen, haben miteinander gequatscht und haben uns auf Venus Williams gegen Sarah Errani gefreut. Ein Match, von dem wir leider nicht viel hatten, da Venus Williams umgeknickt ist. Aber, und das war eigentlich das Besondere dann doch an diesem Match, sie hat sich einfach nicht unterkriegen lassen.
Ja, sie hat sich nicht unterkriegen lassen und ist mit Würde, das klingt so hochtrabend, aber nein, sie ist wirklich wie ein wahrer Champion, hat sie das dieses Match zu Ende gespielt. Sie hat sich ja verletzt, ich glaube, es war Ende des ersten Satzes und ist böse umgeknickt. Man hat das auch in der Zeitlupe sehr gut, was heißt sehr gut, man hat es eben in der Zeitlupe nochmal genau sehen können. Eine äußerst schmerzhafte Angelegenheit. Jeder, der schon mal auf den Knöchel getreten ist, beziehungsweise umgeknickt ist, weiß, wie furchtbar das wehtut und vor allen Dingen, wie die Bewegungsmöglichkeiten dadurch recht eingeschränkt sind danach. Und dann gab es ja eine sehr lange Verletzungspause, Medical Timeout. Aber wer eben meinte, Venus würde dann zum Netz gehen und aufgeben, der sah sich getäuscht und konnte eben miterleben, wie so eine wahre Championess, siebenfache Grand Slam Siegerin, dann wirklich mit Stolz dieses Match zu Ende brachte. Es kam gar nicht mehr aufs Ergebnis an, sondern ich glaube, sie wollte da einfach ihr Gesicht wahren und vielleicht im Rahmen ihrer letzten Frage 10 Australian Open normal vom Platz gehen und eben nicht durch eine Aufgabe. Ich fand es eine sehr schöne Szene und gleichzeitig natürlich irgendwie auch traurige. Wie ging es dir?
Ja, ganz genau so, ne? Also das war ja auch die Diskussion, wie die dann am Morgen schon geführt hatten. Macht sie das jetzt vielleicht auch, weil das wirklich ihre letzten Australian Open schon sind und sie weiß, dass sie im nächsten Jahr halt nicht mehr nach Melbourne zurückkehren wird? Wissen wir jetzt noch nicht, ob das die Intention war oder ob das vielleicht wirklich, wie du sagtest, dieser ganz allgemeine Kampfgeist war, dass man hier jetzt nicht aufgeben will und das Ganze, wenn dann sportlich, auch nur abgibt. War für mich aber trotzdem bisher in der Woche auf jeden Fall die tragischste aller Geschichten, die wir so erlebt haben. Und da machen wir vielleicht einen Übergang zu der Person, die auch schon sehr, sehr lange dabei ist. Ja, und für die, wir wissen es nicht, vielleicht auch die letzten Australian Open waren, vielleicht auch noch nicht, nämlich Feliciano Lopez hat die dritte Runde erreicht, haben sicherlich nicht alle unbedingt mit gerechnet. Ich darf es erwähnen. Ich habe so in meinem Draw vorher getippt, nämlich dass er auf Rublev treffen wird und dann leider ausscheiden wird. Das ist auch so eingetreten. Und ja, Feliciano Lopez, ein Spieler, über den, glaube ich, eigentlich nicht so viel gesprochen wird, aber ja, dessen Karriere ja doch eigentlich erwähnenswert ist. Also er spielt seinen 75. Grand Slam in Folge. Er ist seit 2002 French Open immer dabei und er hat auch seitdem, Tobi, jedes Jahr in den Top 100 abgeschlossen. Das ist eigentlich wieder mal so eine Karriere, über die wir öfter mal sprechen, nämlich eine von denen, die nicht genug Würdigungen bekommen, eben weil die großen Titel nicht dabei sind.
Ja, unter Tennis-Enthusiasten, Spezialisten, glaube ich, kriegt er sie mit Sicherheit. In seinem Heimatland könnte ich mir vorstellen, unter dem natürlich alles überstrahlenden Rafael Nadal kriegt er trotzdem, denke ich, auch die notwendige Wertschätzung. In der breiten Öffentlichkeit magst du sicherlich recht haben. Aber wenn man sich die Zahlen eben, die du gerade eben genannt hast, einfach nochmal reinzieht, dann sind das Rekorde oder in dem Fall eben auch ein Rekord, den ja noch nicht mal ein Roger Federer hingekriegt hat. Und ich fand insofern es auch vor dem Hintergrund wirklich schön, dass er eben hier nicht in der ersten Runde raus ist, sondern hier wirklich nochmal zwei tolle Matches, beziehungsweise drei Matches insgesamt, zwei tolle hat hinlegen können. Und wer weiß, vielleicht bleibt er uns ja doch noch ein bisschen länger erhalten. Ich finde, vorletztes Jahr war es, als er sozusagen Andy Murray zu seinem Comeback verholfen hat, als sie gemeinsam hier im Doppel angetreten sind. Das war auch nochmal so etwas, wo er sicherlich stärker im Rampenlicht stand, sozusagen als Partner von Andy Murray. Aber da kam ihm auch nochmal, finde ich, mindestens die Wertschätzung zu, die ihm zusteht. Und insofern sicherlich auch eine der schönen und bemerkenswerten Stories aus der ersten Woche.
Zumal man noch dazu sagen muss, er ist Vater geworden gerade erst und ja, es war wohl auch lange gar nicht sicher für ihn selbst, ob er sich die in Anführungszeichen Qual dieser Australian Open antun wird, auch mit der langen Quarantäne davor. Im Nachhinein, ne, ist man ja immer schlauer und jetzt kann man sicherlich sagen, ja, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, die er da getroffen hat. Wer auch sehr gute Entscheidungen getroffen hat in den ersten Tagen, ja, war auch ein Spieler, der sehr im Fokus stand doch in der ersten Woche, nämlich Nick Kyrgios. Da waren wir ja alle so ein bisschen, ja, mit einem Fragezeichen versehen, ne? Wie wird er zurückkommen nach der langen Zeit? Ist er überhaupt in gewisser Weise konkurrenzfähig? Macht er vielleicht nur Show? Jetzt, nach seinen Matches, er hat gegen Dominic Thiem verloren, wie ich fand, dann auch, ja, doch relativ dramatisch am Ende, nach den 2-0 Satzführungen. Können wir, glaube ich, sagen, Show ja, Konkurrenzfähigkeit aber eben auch ja.
Ja, definitiv beides. Und beides genau in dem Paket. Also das eine gibt es bei ihm nicht ohne das andere. Also das Spiel, das verrückte Spiel, das schöne Spiel zusammen mit der Show, ja. Ganz ehrlich, der Freitag war ja etwas wie ein opulenter Höhepunkt der ersten Woche, ja fast schon geradezu mit dem dann nicht nur drohenden, sondern zu exekutierenden Lockdown, der ja dann im Anschlussspiel stattfand zwischen Djokovic und Taylor Fritz. Aber es war wie ein Feuerwerk am Ende einer großen Reise. Ein brillant Feuerwerk, mit dem das Turnier fast hätte zu Ende gehen können, querstrich müssen. Natürlich geht es jetzt noch weiter, aber kannst du dir den Kyrgios jetzt am vergangenen Wochenende vorstellen, vor leeren Rängen in der Rod Laver Arena oder auf irgendeinem anderen Court die gleiche Leistung abzurufen, ohne die brüllenden Australierinnen, ohne diese Atmosphäre? Das geht ja nicht. Also ich glaube, es gibt ihn nur in diesem Gesamtpaket. Und insofern fand ich, war das, ich hoffe nicht, dass es der Höhepunkt war, der Australian Open, aber einer der Höhepunkte war es ganz sicherlich. Und ohne auf das Spiel jetzt im Detail einzugehen, das haben ja sämtliche Tennismedien am Wochenende auch getan, war es für mich die perfekte Inszenierung aus, und das gilt übrigens für beide Spieler, aus Spiel, aus Technik, aus Spielwitz und eben aus Psychologie. Und das trifft für beide zu. Ich meine, dass der Dominic Thiem da so die Kontenance bewahrt hat und so ruhig geblieben ist und sich nicht hat beeindrucken lassen, ist genauso bemerkenswert wie das Feuerwerk, was Kyrgios da abbrannte. Und weiß nicht, mir kam dieses Bild einfach, dass der war ja wie eine Metalband. Der war wie wenn du Metallica siehst, die auf die Bühne kommen und da loslegen. Und zwar Vollstoff und volle Pulle. Aber die große Frage ist eben, und das schafft Metallica, ja, wenn die nach 90 Minuten dann irgendwie so ein langsames Stück spielen, Nothing Else Matters. Und genau das ist bei Kyrgios auch passiert. Wie kriegst du danach wieder dieses Haus ans Rocken? Und das meines Erachtens ist ihm nach Ende des zweiten Satzes nicht gelungen. Er hat so gerockt und hat alles gegeben, aber nach dem etwas ruhigeren Stück zu Anfang des dritten Satzes hat er es nicht mehr geschafft. Und das alles, wie gesagt, dieses Metallica-Konzert mit Feuerwerk am Ende, war schon das Highlight der ersten Woche aus meiner Sicht.
Ja, also der ganz große Unterschied ist dann, glaube ich, zumindest bei ihm, er muss danach nicht in den Entzug. Das ist auf jeden Fall positiv. Aber ja, es ist ja leider was dran.
Aber wenn ich dich das fragen darf, also insofern, er muss nicht in den Entzug, aber wie siehst du das? Ich meine, mit dem, was jetzt, ja, wir wissen Corona und wir wissen das, was weiß ich, beispielsweise Monte Carlo jetzt schon angekündigt hat, dass es ohne Zuschauer stattfinden wird. Also nur mal vor diesem Hintergrund, dass wir ja mit Corona und damit mit Corona und den eingeschränkten Tennisturnieren weiterleben müssen. Siehst du Kyrgios in den nächsten Monaten?
Also ich glaube schon, dass es schwieriger für ihn ist. Ich glaube, er ist wirklich ein Spieler, der sehr vom Publikum abhängig ist, weil er braucht halt, ich glaube, das muss gar nicht mal in Australien sein, aber er braucht halt Leute um sich herum, mit denen er irgendwie kommunizieren kann, mit denen er interagieren kann, die er irgendwie aufpeitschen kann. Er braucht Reaktionen, glaube ich, auch für sein Spiel. Und ja, das macht es sicherlich schwieriger für ihn. Also da bin ich nämlich auch sehr gespannt, weil ich weiß gar nicht, wo das war. Ich hatte irgendwo auch gelesen, das muss irgendein Podcast gewesen sein, der das als Zitat hatte, das ist der Kyrgios, den wir brauchen, aber wenn er in die Top Ten will oder nach oben, dann muss er halt mal dieses Ganze drumherum abstellen. Da muss ich aber sagen, bin ich echt gegenteiliger Meinung. Also ich glaube, Nick Kyrgios kann nur in die Top Ten kommen, wenn er dieses Publikum und diese Interaktion um sich hat. Ich glaube, was er vielleicht noch umstellen müsste, um den nächsten Schritt zu machen, wäre dann eher eine sportliche Entwicklung. Also, dass er an seiner Fitness arbeitet, dass er einen Coach hat, der ihn auch nochmal technisch und spielerisch und taktisch vielleicht auch ein bisschen weiterbringt, ihm vielleicht dann auch dadurch in gewissen Phasen eine etwas größere Ruhe vermittelt, dass das, wie du sagst, eben nicht nur Metallica ist, sondern dass es vielleicht zwischendurch auch mal ein kleiner Song von Howard Carpendale sein kann, um dann nachher wieder Metallica zu spielen. Aber das komplett abzustellen, ich glaube, das funktioniert nicht, weil ich glaube, dann auch diese ganze Person Nick Kyrgios für sich selbst gar nicht mehr funktionieren würde.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Und ich habe es dieser Tage irgendwann so geschrieben, dass ich gesagt habe, die beiden Dinge, für die Nick Kyrgios geliebt und gehasst wird und weswegen er gewinnt und verliert, ist Psychologie und Shot Selection. Also genau deswegen, weil er seine Schläge so wählt und so spielt, wie er sie wählt, lieben die Leute ihn. Und deswegen mitunter macht er auch die Punkte, aber er verliert sie auch. Meine Güte, der hat 2 Breakbälle zu Beginn des dritten Satzes und er fängt an, einen Tweener zu spielen. Das ist eben der falsche Zeitpunkt, das zu machen da. Ja? Aber du kriegst ihn nur in diesem Gesamtpaket. Ja? Und genauso auch mit der Psychologie. Ich glaube, du kannst nicht den gemäßigten und ich mache das jetzt alles ganz vernünftig und ich brauche auch gar nicht die Zuschauer, Kyrgios, sondern wir werden ihn so nehmen müssen und hoffentlich bleibt er dem Tennis auch so erhalten, wie er jetzt ist. Und wenn dann die Pandemie vorbei ist, dann ist er auch ein starker Befürworter von, er bleibt mal zu Hause. Deswegen habe ich so meine Zweifel, ob er auf Tour geht, raus aus Australien, solange die Pandemie noch wütet. Ja, aber wenn sie dann mal vorbei ist, ja, dann glaube ich schon, dass er sich auch noch mal zu höheren Weltranglistenpositionen wird schwingen können.
Ja, aber genau, da hast du recht. Also, weil das ist der Punkt. Also, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ich meine damit halt nicht, dass er, wenn er jetzt mal einen Coach haben sollte, der ihn noch weiterentwickelt, der wird ihm nicht absprechen können und ihm auch nicht beibringen können, dass er in solchen Situationen kein Tweener mehr spielt. Weil ich glaube, Kyrgios ist einfach ein Gefühlsspieler. Der macht das in dem Moment. Der denkt da ja nicht drüber nach. Aufschlag und jetzt gleich, wenn der Ball so kommt, spiele ich unbedingt einen Tweener. Das ist ja genau dasselbe, wenn man Dustin Brown mal dazu nimmt, über den ja auch immer häufig gesagt wurde, ja, wenn er das mal abstellen würde, dann würde der in der Weltrangliste viel, viel weiter vorne stehen. Auch immer so mit so einem, ja, unterschwelligen Ton, den ich da immer rausgehört habe, im Sinne von, der nimmt das ja gar nicht ernst. Auch ein Dustin Brown wollte in der Weltrangliste so weit oben wie möglich stehen.
Das glaube ich auch.
Das glaube ich nämlich auch, ja. Also da bin ich auch von überzeugt. Aber der hat nun mal dieses emotionale Gefühlsspiel. Und damit meine ich jetzt nicht Gefühlsspiel Howard Carpendale Songs, ne, wird heute ganz prominent bei uns. Naja, war auch eine großartige Serie mit ihm. Sondern der spielt nun mal nach Gefühl, das meine ich damit. Und ja. Das passiert ihm dann selber einfach, dass er in dem Moment einen Tweener spielt oder sonst was. Ich glaube, da sind die beiden sich sehr, sehr ähnlich. Und das willst du Nick Kyrgios genauso wenig abbringen können wie ihm Dustin Brown. Und das wäre aus meiner Sicht auch verkehrt. Sondern aus meiner Sicht musst du, wenn du Coach bist, eigentlich damit arbeiten, wie baue ich auf diesem Fundament ein Spiel auf, so dass das möglich ist, der Spieler bleiben darf, aber er halt besseren sportlichen Erfolg hat. Das wäre, glaube ich, die Aufgabe für Nick Kyrgios Coach.
Ja, bin ich bei dir. So machen wir das.
Genau, ja, also genau, wir dürfen es ja heute noch nicht verkünden, aber ne, schauen wir mal. Ja, Tobi, und dann... Ich weiß gar nicht, wir müssen denn ja auch noch, wenn wir schon über den australischen Metallica sprechen, auch über Ashley Barty und ihre große Party, das ist ja ein Wortspiel, das lässt ja momentan niemand ausreden. Auch da waren wir ja mit einem großen Fragezeichen ausgestattet. Was werden wir von Ash Barty erwarten können, die seit einem Jahr nicht mehr gespielt hat? Und im allerersten Match, ja, wurden wir nicht nur eines Besseren belehrt, sondern das war ja eigentlich eine Lehrstunde, die sie da verteilt hat in Sachen Tennis.
Oh ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann waren es was, 50 Punkte, die sie gewonnen hat und ihre Gegnerin 10?
Richtig? Genau, ja.
In zwei Sätzen 10 Punkte. Ja, also grandios. Was mir, wenn ich das so lapidar einfach nochmal sagen kann, was mir beeindruckt bei ihr ist, wenn du da zuguckst beim Spielen, dann hat das mitunter eine, also losgelöst von der Variabilität, die sie hat, das hat so eine Leichtigkeit. Die steht so auf dem Platz, mir passiert das, und ich bin ja ein sehr schlechter Tennisspieler, ja, aber mir passiert das manchmal, wenn man zu so einem Mädenspiel fährt und dann spielt da einer mit, ja, den haben sie entweder nochmal reaktiviert oder der ist eingesprungen oder so. Aber du siehst, der spielt sein ganzes Leben lang schon Tennis und der oder diejenige, bei uns ist halt derjenige, ja, der geht da über den Platz und der spielt dir die Bälle dahin, wo er sie haben will. Und das sieht alles so unangestrengt, technisch, sauber, schön, variabel aus. Das ist und da an so einen Spielertypus sozusagen erinnert mich, er spart dir mitunter die einfach Freude beim Spielen vermittelt, wenn man ihr dazu guckt. Das sieht auch gar nicht so, finde ich, gar nicht so Hardhitter-Brutal-mäßig aus, sondern das ist alles so, das ist so ein natürliches Talent. So, die könnte wahrscheinlich auch 5 Jahre Cricket spielen und dann gibt sie ihren Tennisschläger in die Hand und dann macht die so und so viele Spielerinnen einfach nass, weil das ihr so von der Hand geht. Und das macht Spaß, bei ihr dazu zu schauen.
Das hat sie ja sogar im Grunde gemacht. Sie war ja raus eine ganze Zeit. Also.
Ja.
Von daher hat sie das ja eigentlich sogar schon bewiesen.
Ja, absolut. Ja, stimmt. Wenn auch nicht 5 Jahre.
Nee, das ist richtig, ja. Zum Glück, können wir sagen, als Tennisfans, zum Glück. Ja, und dann müssen wir vielleicht auch noch ein Wort über Angelique Kerber sprechen. Ich weiß es nicht, Tobi. Also hat dich diese Erstrundenniederlage so wahnsinnig überrascht?
Also gefühlt ist das ja schon wieder, war das ja an Weihnachten so ungefähr. So eine erste Woche ist relativ lang. Insofern ist das schon ziemlich lange her. Nein, finalst hat mich es nicht so überrascht. Manche kamen ja um die Ecke und haben gesagt, naja gut, die Arme, die musste auch 14 Tage im Hotelzimmer vorher sitzen und konnte nichts machen. Das stimmt, das war sicherlich nicht förderlich. Aber auf der anderen Seite, wer sie kennt und auch über die Jahre beobachtet hat, weiß, dass ihr Spiel und überhaupt alles natürlich auch von der Matchpraxis abhängt, die sie nun mal hat. Sie muss viele Matches spielen, um sozusagen gut in Schuss zu sein. Und auch die Ergebnisse jetzt im letzten Jahr und so über die letzten Slams verteilt, waren ja jetzt nicht wirklich so, dass so eine Erstrundenniederlage was total Überraschendes wäre, sondern das ist sicherlich etwas, womit man auch bei ihr ab und zu mal rechnen muss. Und jetzt noch mit der aufkommenden und immer stärker aufkommenden, nachkommenderen Generation, wobei das ja tennismäßig fast schon zwei Generationen sind, die da hinten dran hängen, wird es natürlich immer schwerer. Also insofern ist es fast schon wieder vergessen und vorbei und die Enttäuschung darüber jetzt aus Fansicht eigentlich auch schon wieder abgehakt. Tennis ist ein schnelllebiges Geschäft.
Ne? Ja, Tobi, gibt's sonst noch Spielerinnen, Spieler, die du jetzt so nach 8 gespielten Tagen erwähnenswert fandest? Oder vielleicht eine Geschichte auch drumherum?
Und lass mich mal nachdenken. Es ist sicherlich, natürlich muss man hervorheben, dass der Einzige, der es bei den Herren jetzt so weit geschafft hat, von dem vorher die meisten noch nichts gehört haben, Karatsev, auch der Einzige ist, der übrig geblieben ist aus dem Bereich derer, die 14 Tage lang nicht aus dem Hotelzimmer durften. Insofern auch hier wieder eine schöne Story, die den einen oder anderen Lügenstoff, dass das nun der Todesstoß war für diejenigen, die da runtergeflogen sind. Alles in allem war, glaube ich, hat sich diese Hart-Quarantäne-Nummer in den ersten paar Tagen dann so rausgespült, und es war ja auch insofern dann auch eine fast schon wunderbare erste Woche, weil man für einen kurzen Moment eigentlich alles vergessen hat, was bis 2-3 Tage vorher war. Corona, harte Quarantäne, keine Zuschauer und plötzlich haben da Spiele stattgefunden vor Publikum, die Sonne schien. Es war fast mal wieder ein bisschen Normalität, ja. Und insofern ist vielleicht so im Moment das einzige Überbleibsel, wobei wir ja jetzt wieder in diesem Lockdown da sind, ist eben Herr Karatsev, der aus der harten Quarantäne in die Sonne Australiens vors Publikum und jetzt wieder vor leeren Rängen spielen muss, ist vielleicht oder mit Sicherheit eine der Geschichten dieses Turnieres. So rum heißt's.
Schön formuliert, ja. Ja, er ist ja jetzt eigentlich auch der Turnierfavorit, weil ohne Zuschauer spielen, das kennt er ja schon seit Jahren von den Challenger-Turnieren. Schauen wir mal, wie weit das noch für ihn geht. Ja, und damit sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, ne? Wir könnten jetzt natürlich eine Vorschau machen, Tobi. Wir haben gesagt, wir verzichten da drauf, denn wenn ihr diesen Podcast hört, ist natürlich die Gefahr sehr, sehr groß, dass all das passiert ist, über was wir jetzt sprechen. Deswegen, Tobi, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ihr könnt gerne, wenn ihr dürft, da darf ja leider noch nicht jeder rein, bei Clubhouse vorbeischauen. Da werden wir auch immer noch wieder im Laufe der Woche über die Australian Open sprechen. Oder gerne natürlich auch bei Instagram vorbeischauen. Da kommentieren wir ja auch so das Tagesgeschehen rund um die Australian Open. Schreibt uns auch gerne eine Mail.
Wenn noch einer eine Einladung zu Clubhouse braucht, auch schreibt uns. Wir können die euch besorgen.
Entweder bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook oder kontakt@tennisproleten.de. Da geht's natürlich auch. Ja, Tobi, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende mit unserem kleinen Zwischenruf und wir warten ab, welche tolle Geschichten uns in der zweiten Turnierwoche noch erwarten.
So machen wir das. Freuen wir uns auf noch viel Tennis unter Sonne. Und danke fürs Zuhören und bis in Kürze. Ciao.
Und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.